Tora, also Klaus hat das Wort Tora ausgesprochen. Ich wundere mich, dass die Juden anders betonen. Mache es dieselbe wie im Alten Testament. Bloß im Alten Deutsche in der Mitte oder vorne und sagen Tora. Und ich uns, das will ich mal mit einem Satz zusammenfassen, das Gottesvolk des Alten Bundes lebt von den Heilsgaben seines Gottes. Und im Folgenden, am ersten Teil des heutigen Abends, möchte ich die Tatsache behandeln, dass Gott, dass Israel diese Heilsgaben verliert. Und darum müssen wir, oder dass Gott ihn wieder zurücknimmt, und darum müssen wir uns nochmal vergegenwärtigen, was alles zum Heil und zu erwähnen werde ich noch dran, weil die auch dazu gehören, aber das hätte jetzt unser Thema gesprengt, wenn ich das noch mache. Dingen, die Heilsgeschichte, die Rettung aus Ägypten. Gott kommt auf die Erde zu seinem Volk, ja, fast wie Weihnachten, Gott kommt auf die Erde, aber jetzt zu Israel nach Ägypten, um die Sklaven aus der Sklaverei herauszuholen. Der zweite Schwerpunkt, Gott bewahrt sein Volk in der Wüste und sorgt dafür, dass es ankommt im verheißenen Land. Und dann drittens die Gabe des verheißenen Landes Kanaan. Darin erfüllt sich dann die Väterverheißung. Ich meine, die Väterverheißung hatte ja zwei Schwerpunkte auch, Sohnesverheißung und die Landverheißung. Die Sohnesverheißung hat sich natürlich mit den Kindern, die die Väter gezeugt haben, erfüllt. Auf die komme ich dann also nicht mehr zu sprechen. Als Israel im Land ist, könnte man eigentlich sagen, na gut, die Verheißung ist erfüllt. Was wird da noch geschrieben nach der Landeroberung? Und an der Stelle, wo eigentlich die Verheißung Gottes an Abraham sich erfüllt hat, Israel in dem versprochenen Land lebt, das ja auch für Israel Heil bedeutet, in Jahwes Land leben dürfen, schickt Gott den Propheten Nathan zu David und gibt dem David eine Verheißung, mit der quasi Gott die bisherige Geschichte des Heils abschließt, so die Tür zumacht und für eine neue Zukunft eine andere Tür öffnet. Und für diese neue Zukunft, für die er den König David hat salben und intronisieren lassen, gilt Folgendes. Das sind auch wieder drei Inhalte der Heilsverheißung. Es soll immer ein Davidide, also ein David-Nachkomme, auf dem Thron David sitzen. Und zwar lange, lange Zeit, auf alttestamentischem Denken, ewig. Und zwar sind das dann auch 400 Jahre etwa, die das Königtum Davids gewährt hat. So lange hat keine Dynastie im ganzen alten Orient, soweit man weiß, sich auf eine Macht halten können. Das ist wirklich die absolute Ausnahme. 400 Jahre eine Dynastie. Fast schon mehr als ewig. Der zweite Inhalt, David bzw. sein Nachfolger Salomo soll für Jahwe einen Tempel bauen in Jerusalem. Und beides ist dann Schwerpunkt, wird zum Schwerpunkt sogar in der sogenannten Zionstheologie zum Mittelpunkt des Heilshandelns Gottes mit Israel. Nach dem Abschluss der Landgabe, wo eigentlich die alte Heilsverheißung in Erfüllung gegangen ist, macht Gott weiter, öffnet eine neue Tür und jetzt ruht vor allen Dingen seine Heilsverheißung auf dem davidischen Königtum. Daraus kommen ja dann auch die messianischen Verheißungen. Der Davidide der Endzeit, der Heilszeit am Ende, soll ein gesalbter Nachkomme Davids sein. Worum sich ja dann auch das Neue Testament bemüht, nachzuweisen, dass Jesus ein Nachkomme Davids ist. Ja, um hier zu zeigen, aha, mit Jesus beginnt die von den Propheten angekündigte Heilszeit am Ende. Also aus dieser Nathan-Verheißung entwickelt sich dann eigentlich im Laufe der Zeit die messianische Erwartung an einen König, endzeitlichen König, der mit dem Gott neu zum Heil Israels handelt. Dazu gehört dann also auch der Tempel, und der Tempel steht auf einem Berg. Das ist der später sogenannte Zionsberg. Zion ist noch nicht die Stadt, ja. Gibt ja heute so Romane, Sehnsucht nach Zion und so weiter, Rückkehr nach Zion. Damit ist immer Jerusalem gemeint. Aber am Anfang bedeutet Zion erstmal nur den Berg. auf dem der Tempel steht. Dieser Berg kriegt dann sozusagen Anteil an der Heiligkeit des Tempels und der geistlichen Würde des Tempels. Und weil er so bedeutend wird, steht dann später irgendwann mal der Begriff Zion für ganz Jerusalem. Und davon leitet sich dann die sogenannte Zionstheologie ab, die tatsächlich die Existenz des Tempels, die Unangreifbarkeit des Tempels und Jerusalems und des Davidhauses zum Inhalt hat. So, im Rahmen dieser Heilsgaben Jahwes, Rettung aus Ägypten, Bewahrung in der Wüste, Landgabe, David-Dynastie, Tempel und Zionsberg. Und nur in diesem Rahmen ist Gottes Gemeinschaft möglich und gewährleistet. Das ist uns ein uns fremder Gedanke. Ich brauchte lange und musste mich lange vom Alten Testament, also das Alte Testament brauchte lange, um mich davon zu überzeugen, dass es so ist, dass die Israeliten davon ausgingen, man kann nur im gelobten Land, also in der Heilsgabe Kanaan, mit Gott Gemeinschaft haben. Das kann man an unterschiedlichen Stellen sehen. Zum Beispiel sagt der David auf der Flucht vor König Saul, unterstellt er ihm, du willst mich aus dem Land Gottes vertreiben, damit ich anderen Göttern dienen muss. Außerhalb von Israel kann man nicht Jahwe Gottesdienst feiern, also für Jahwe Gottesdienst feiern. Da dient man anderen Göttern. Oder die Propheten kündigen das an und sagen, Menschenskinder, ihr macht euch das hier so leicht, ihr opfert hier in Israel anderen Göttern neben Jahwe. Das ist ja das Gebot, das erste Gebot, du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Also neben dem Jahwe-Altar soll nicht noch einer für Baal und Astarte und so weiter stehen. Das macht ihr einfach, habt neben den Jahwe-Altären noch andere Altäre für andere Götter. Und ich werde euch aus diesem Land, in dem ihr mir, Jahwe, hier opfern könnt, mit mir Gemeinschaft haben könnt, werde ich euch hinauswerfen in die fremden Länder, in denen ihr mit mir gar keine Gemeinschaft mehr haben könnt. Und der dritte Hinweis darauf, den ich hier einfach nur zum Besten geben will, es gibt ja mehrere, als dann schließlich, also die Zerstörung des Staates Israel oder das Gericht Gottes, die zur Zerstörung des Staates Israel führt, vollzieht sich ja in zwei Wellen. Es gibt zwei Deportationszüge, im Jahre 597 einen und einen 586. Also der erste, nach der ersten Deportation 597 vor Christi Geburt, ist noch ein Großteil der Bevölkerung im Land geblieben, aber eigentlich fast die gesamte Oberschicht, das sind eben die oberen 10.000. Ja? Unser Begriff, die oberen 10.000, kommt daher, dass das Gericht, der erste Gerichtsschritt Gottes über Juda, der war, dass die oberen 10.000, also die Oberschicht, das Land verlassen musste und von Nebukadnezar in Babylon angesiedelt wurde. Von diesen oberen 10.000 sagt die Mehrheit, ja, die im Land Israel und Juda zurückbleiben durfte, ihr seid fern von Jahwe. Komisch, dass sie nicht sagen, ihr seid fern von der Heimat. Wenn man in Babylon ist und nicht mehr in Israel ist, ist man fern von Jahwe. In einem anderen Land kann man keine Gemeinschaft mit Jahwe haben. Ein fremder Gedanke, aber ich mute ihn euch mal zu, weil die Bibel ihn uns zumutet, das Alte Testament. Daraus ergibt sich eine Kurzformel, die ich sehr hilfreich finde. Heil bedeutet für das alttestamentliche Gottesvolk oder für das alte Israel, Gottes Volk in Gottes Land. In Gottes Land hat Gott sein Volk geführt, das er zu seinem Volk gemacht hat. Und in diesem Land kann Gottes Volk, nur in diesem Land kann Gottes Volk mit Gott Gemeinschaft haben. Und dann kommt Gott im Jahr 597 und 86 und macht das von den Propheten über viele Jahrhunderte angekündigte Gericht wahr, zerstört in der zweiten Angriffswelle der Babylonier oder lässt Jerusalem, den Staat Juda zerstören, der König wird deportiert. Ba, 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 bam. Habt ihr was verstanden? Der König wird deportiert. Ende der Nathan-Verheißung. Es ist kein König mehr da, der doch ewig auf dem Thron David sitzen sollte. Jerusalem wird zerstört, die Stadt wird geschleift. eine Stadtmauer schleifen. Ja, das ist so ein komisches Wort. Schleifen kommt eigentlich von schleppen. Also die Stadtmauerteile, die übrig geblieben sind, die zerstörten, die werden ins Feld hineingeschleppt. Ja, und deswegen spricht man davon, dass eine Stadtmauer geschleift wird. Sie wird ins Feld geschleppt. Stadtmauer wird geschleift. Jerusalem ist zerstört. Der Tempel geht in Feuer auf, in Flammen auf. Gottes Heiligtum ist weg. Wo kann Israel jetzt noch seine Gottesbeziehung erneuern, was ja doch immer im Jerusalemer Tempel geschah? Israel hat kein Land mehr, das verheißene Land ist weg, Menschen sind vertrieben, den Staat Juda gibt's nicht mehr als Land, intaktes Staatswesen. Juda ist eine babylonische Provinz, so vergleichbar, sagen wir mal, mit den baltischen Staaten, ja, die Sowjetrepubliken wurden. Den König gibt's nicht mehr, einen Tempel gibt's nicht mehr, der Zion ist entweiht. Das heißt, Gott hat seinem Volk das Heil weggenommen. Die Israeliten haben kein Heil mehr, sie haben keinen Gott mehr, der den Deportierten sein Angesicht freundlich zugewandt hätte. Und so heißt es dann eben, das berichtet im Hesekiel-Buch, begegnet dieser Spruch, ihr seid fern von Jahwe, die nicht mehr in Juda leben können, sondern in Babylon leben müssen, sind nicht mehr Gottes Volk. Das ist die bittere Wahrheit des Jahwe-Gerichts. Die lautet, die Deportierten in Babylon haben nicht nur die Heimat verloren, haben nicht nur Haus und Hof verloren, sondern sie haben mit dem Verlust all der von Jahwe gewährten Heilsgüter auch ihre Gemeinschaft mit Gott verloren. Babylon ist heilfreie Zone und zugleich heillose Zeit. Aus und vorbei. Und dann tritt Hesekiel in Babylon auf. Der wurde schon bei der ersten Deportation 597 als zur Oberschicht gehörig, nämlich gerade geweihter Priester oder vor der Weihe stehender Priester, mit deportiert und lebt seit 597 unter den Deportierten und verkündet immer wieder, also von da aus das endgültige Gericht. Und als das dann eingetroffen ist, das endgültige Gericht, schickt Gott den Hesekiel mit einer neuen Heilsbotschaft an die Deportierten. Das kann man in Hesekiel 18 nachlesen. Ein faszinierendes Kapitel. Aber dafür brauchte ich einen ganzen Abend, um das auszulegen. Ich will ganz kurz nur sagen, was grob der Inhalt ist. In diesem Kapitel verkündigt Hesekiel, wenn ihr wieder Gottes Volk leben wollt, müsst ihr nicht erst auf eine Rückkehr nach Jerusalem warten. Das sagen immer die Heilspropheten. Na, passt mal auf, Leute, ist nicht so schlimm, in 2 Jahren ist der ganze Deportationsspuk vorbei, dann seid ihr alle wieder in Jerusalem und dann können wir alle miteinander wieder an Jahwe glauben, ihn verehren und so weiter. Aber Gott hat die Botschaft der Heilspropheten zunichte gemacht durch die Zerstörung des Tempels und der Stadt. Hesekiel sagt, ihr braucht nicht zurückzukehren nach Jerusalem, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Ihr braucht nämlich als Unterpfand des Heils nicht mehr das Land Israel. Ihr könnt schon hier im babylonischen Exil wieder als Gottesvolk leben, mitten im Feindesland, weil Gott zu euch gekommen ist in das Land des Feindes. Auch jenseits des gelobten Landes und des Tempels könnt ihr hier in Babylon Gott begegnen, hier zu ihm umkehren und mit ihm einen neuen Anfang machen. Das Einzige, was ihr zu tun habt, trennt euch von eurem von Gott getrennten Leben. Wendet euch von eurem sündigen Leben ab und wendet euch Jahwe zu. Dann dürft ihr wieder als Volk zu Gott gehören. Das Land ist jetzt nicht mehr der Garant des Heils, der Gottesgemeinschaft. Versteht ihr, Leute? Die Zusage, ihr seid mein Volk und ich bin euer Gott, ist hier in Babylon nicht mehr abhängig vom Leben im gelobten Land Kanaan, ist nicht mehr gebunden an ein Leben in der heiligen Stadt Jerusalem, sondern allein von eurer Buße von eurer Bereitschaft abhängig, Buße zu üben und dem Gott, der sich euch neu zugewandt hat, mit diesem Gott einen neuen Anfang zu machen. Er hat euch die Hand zur Versöhnung ausgestreckt. Und dieser Satz kommt mehrmals in Kapitel 18 vor. Kehrt um, tut Buße, Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er umkehrt und lebt. Und damit endet dann mit diesem evangelistischen Ruf, könnte man fast sagen, das ganze Kapitel. Nachdem 2-3 Mal Hesekiel das immer wieder gesagt hat im Verlauf seiner Predigt. Das ist für die Zeit, in der die Israeliten da leben und bei all dem, was sie bisher von Gott gekannt haben, eine revolutionäre Botschaft. Und sie weckt bei all denen neue Hoffnung, die auf Hesekiels Einladung zu Jahwe positiv reagieren. Sie, die Hesekiels Angebot angenommen haben, umgekehrt sind und erleben, jawohl, Gott hat uns angenommen. Wir können auch in Babylon zu ihm gehören, Gottes Volk sein. Die bilden jetzt sozusagen die glaubende Kerngemeinde innerhalb der großen Gemeinde Israel, der Volksgemeinde Israel, die sich allgemein auf Abraham beruft. Sie sind jetzt das wahre Gottesvolk. Allein die Erfahrung, dass Jahwe ihnen mitten im Gericht eine neue Chance gibt, ja, da geht Gott ja einfach auf die zu. Wieder freier Wille. Freier Wille Gottes, nicht des Menschen, der hat ja keinen. Also der freie Wille Gottes, Gott hat in seiner Liebe zu Israel nochmal einen neuen Anfang mit diesem Volk gemacht. Und die sich darauf eingelassen haben, erleben, ich gehöre wieder ganz neu zu Gottes Volk. Wir sind das wahre Gottesvolk. Allein die Erfahrung, dass Jahwe uns mitten im Gericht eine neue Chance gibt, dass er uns erneut in seine Gemeinschaft aufnimmt, nur weil wir uns vom Bösen abwenden und uns diesem guten Gott zuwenden, der uns die Hand zur Versöhnung hinhält. Diese Erfahrung beflügelt die Hörer erneut, ihre Beziehung zu Jahwe und ihren Glauben an ihn zu regeln und sich auf diesen Gott einzulassen. Und hier findet mitten im babylonischen Exil ein echter Neuanfang statt. Abgesehen davon, dass sie nachher auch wieder zurück dürfen ins Land. Aber der eigentliche geistliche Neuanfang findet schon in Babylon statt. Und das, obwohl sie nicht im gelobten Land sind, sondern im babylonischen Exil leben. Dem Ort des Gottesgerichtes an seinem Volk. Jetzt ist Babylon nicht länger heilfreie Zone, nicht länger heilloser Ort, weil Gott mit ihnen in Babylon ist. Jahrhunderte später, Israel ist wieder in Jerusalem, die Exilzeit gehört der Vergangenheit an, man hat sich in Jerusalem neu eingerichtet. Ezra und Nehemia haben mit Erfolg die Einhaltung elementarer Gebote durchgesetzt, die Beachtung des Sabbats, den Verzicht auf Mischehen, also keine Heirat mit aschdoditischen oder ammonitisch-moabitischen Frauen. Und die Einehe hat sich durchgesetzt. Früher konnten die hebräischen Männer ja mehrere Frauen haben. Da wird im Alten Testament die Vielehe nicht verboten, sondern von Gott geregelt. Jetzt gilt das nicht mehr. Es hat ein hebräischer Mann immer nur eine Frau. Der Prophet Hesekiel, der diese Botschaft, von der ich ihm sprach, verkündet hatte im babylonischen Exil, ist wie Jeremia und Jesaja voll anerkannt. Haben sich doch ihre Gerichtsworte als wahre Gottesworte erwiesen. Im Gegensatz zu der Botschaft der Heilspropheten, die gesagt haben, innerhalb von 2 Jahren ist alles vorbei. Und auch die Bußpredigt Hesekiel 18 ist oft abgeschrieben und lebt in guter Erinnerung des Volkes weiter. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig, jetzt steht diese Bußpredigt in einem neuen, in einem ganz anderen geschichtlichen Kontext. Jetzt hören nicht mehr die von ihrer Schuld überführten und Getroffenen diese Bußpredigt. Jetzt sind die Hörer bzw. Leser fromme Juden, die sich auch ihrer neuen Frömmigkeit durchaus bewusst sind. Sie machen aus dem erwecklichen Angebot, ja, aus diesem missionarisch-evangelistischen Angebot, es ist ja auch wirklich eine Erweckung, die dort stattfindet in Babylon, die machen da ein, und das, ich will nochmal sagen, was dieses Angebot bedeutet. Gott gibt dem Sünder einen neuen Anfang mit sich. Aus diesem Angebot machen die Juden jetzt eine theologische Lehre. Eine geistliche Wahrheit. Diese Wahrheit kehrt um, tut das Gute, Gott, und dann seid ihr Gottes Volk. Diese Wahrheit ist jetzt richtig. Ich habe das hier in Anführungszeichen gesetzt. Die stimmt eben einfach. Sie gilt immer. Und sie gilt in jeder Situation. Sie lautet, wer Buße tut und Gottes Gebote hält, wird von Gott angenommen, darf in der Gemeinschaft mit Gott leben und darauf hoffen, nach seinem Tod in Abrahams Schoß aufgenommen zu werden. Und so ist im Laufe der Jahrhunderte aus dem Glaubensangebot, dem konkreten Glaubensangebot, eine theologische Gesetzmäßigkeit geworden, ein Gesetz. Die Torahfrömmigkeit ist damit geboren worden. Gewiss, die Befolgung der Torah führt in die Gemeinschaft mit Gott und zum wahren Leben, dazu hat ja Hesekiel aufgerufen, aber der Torahgehorsam ist jetzt grundsätzlich die Voraussetzung, theologisch richtig, ja, die Voraussetzung für eine Annahme durch Gott. Ja, ist die Bedingung dafür, dass Gott den Sünder annimmt. Nur wer die Tora hält, darf zu Jahwe gehören. Wer nicht, hat bei ihm keine Chance. Ohne Tora-Befolgung kein Heil. Ohne Tora-Befolgung kein Heil. Tora als verfehlte Chance. Gegen diese verfehlte Chance, gegen dieses Torah-Verständnis kämpfen dann Jesus, Paulus und alle Apostel. Bitte schön, sie kämpfen nicht gegen das Gesetzesverständnis des Alten Testamentes. Das denken wir immer und sagen wir auch immer. Das hat sich so tief eingeprägt, dass ich auch wieder mal lange brauchte, um das zu kapieren. Jesus und Paulus und die neutestamentlichen Schreiber wenden sich nicht gegen das alttestamentliche Gesetzesverständnis, das ich ja versucht habe, euch gestern und also in den letzten 3 Tagen nahezubringen. Sie kämpfen dagegen, sondern sie kämpfen gegen das Judentum ihrer Zeit, das Gesetzesverständnis des Judentums ihrer Zeit. Sie kämpfen dagegen, dass das Gesetz zum Heil führt und sie kämpfen für ein uralttestamentliches Anliegen, Gnade vor Recht. Im zeitlichen Sinn. Bevor das Recht da war, war Gott mit seiner Gnade zur Stelle. Sie kämpfen dafür, Jesus, Paulus und all die anderen neutestamentlichen Schreiber, dass sich Juden wie Heiden dem Rettungswerk Gottes anvertrauen. Jetzt freilich nicht der Rettung aus Ägypten für nur ein einziges Volk, sondern dem Rettungswerk von Golgatha, das allen Menschen gilt, allen Menschen Heil bringt und die Chance gibt, Buße zu tun, sich dem Retter, dem Messias Jesus anzuvertrauen und eben darin Leben und Gemeinschaft mit Gott zu erhalten. Dass nun auch Christen auf dieses Geschenk Gottes antworten und ihrem Retter konkret die Treue halten, das setzt sie auch im Blick auf die Gebote in eine Analogie zum alttestamentlichen Gottesvolk. Also eigentlich stehen die alttestamentlichen Gläubigen und die Christen sitzen die in einem Boot. Nur, dass der hintere Teil des Bootes ein bisschen anders ausgestaltet ist als der vordere. Ja, wir Christen haben eine andere Form von Heil jetzt, die Gott uns schenkt. Vom ewigen Leben ist im Alten Testament in der Weise nicht die Rede. Das ist das Neue und manches andere auch. Dazu gibt es aber noch ganz viele Gelegenheiten für Abendvorträge, dass ich euch mal vermitteln kann, was im Neuen Testament anders ist als im Alten. Und damit bin ich bei der zweiten Hälfte, Tora als Chance. Wie kann die Tora eine Chance werden? Natürlich, wer gut mitgehört hat und zugehört hat, der wird sich sagen, ja, hast du ja schon alles erklärt in den letzten 3 Tagen. In den letzten 2 Tagen. Aber ich möchte das Thema nochmal von einer anderen Seite beleuchten. Das steht nicht im Widerspruch dazu, sondern ist eine Ergänzung und vielleicht auch eine Bestätigung dessen, was ich gesagt hatte. Dabei versetzt es mich immer wieder in Staunen, wie selektiv wir die Bibel lesen können. Zum Beispiel die 10 Gebote, den Dekalog, habe ich jetzt extra mal gesagt, Dekalog. Wer das Wort noch nicht kennt, mag es sich jetzt einprägen. Der Dekalog, das Wort meint die 10 Gebote. Also ein Text, der uns sehr wichtig ist. Für die meisten Bibelleser fangen die 10 Gebote mit den unfreundlichen Worten an, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, unterbrochen nur von der Forderung, du sollst. Sieht man aber genau hin, stellt man erstaunt fest, dass Gott seine Anweisungen zum Leben, wie ich sie mal nenne, durchaus nicht mit einem Imperativ, du sollst nicht, eröffnet. Gott ist souverän. Und darum kann er darauf verzichten, autoritär zu sein. Im Dekalog, also in den 10 Geboten, konfrontiert Gott sein Volk nicht zuerst mit Forderungen, sondern beginnt mit einem Zuspruch. Muss man sich mal erstmal bewusst machen. Die Gebote, der Text, in dem Gott was will von seinen Leuten, beginnt damit, dass Gott seinem Volk einen Zuspruch gibt. Er sagt nämlich, ich bin Jahwe, dein Gott, und so beginnt der Dekalog, die 10 Gebote. Ich bin Jahwe, dein Gott, der ich dich aus dem Sklavenhaus Ägypten herausgeführt habe. Das ist der Einstieg in den Dekalog. Sozusagen hier auch mal wieder eine Präambel, die dem ganzen Dekalog, wenn man ihn in Klammern setzt, ein Plus oder ein Minus voransetzt und damit den Inhalt bestimmt. Ich bin Jahwe, dein Gott, der ich dich aus dem Sklavenhaus Ägypten herausgeführt habe. Zunächst will ich etwas zu dieser Präambel sagen. Und zwar 3 Besonderheiten in ihr will ich hervorheben. Zuerst redet Gott von sich und dann von Israel. Zweitens, Gott charakterisiert sich als dein Gott. Und drittens, Gott bezeichnet sich als Israels Retter. Also zum ersten Punkt, Gott spricht zuerst von sich, dann von Israel. Es ist ja doch komisch. Gott erwartet etwas von seinen Leuten, aber er spricht noch gar nicht von seinen Erwartungen an Israel, sondern er spricht von sich selbst. Das heißt, er konfrontiert Israel nicht zuerst mit der Einforderung von Geboten, Normen und ethischen Maßstäben, sondern mit sich, also mit einer Person. Wenn ein Israelit sich also aufmacht, um dem Gesetz zu begegnen, trifft er dabei zuerst einmal auf Jahwe, seinen Gott. Und das heißt, er verantwortet sich damit nicht vor dem Gesetz, sondern vor einer lebendigen Person. Indem er sich aber vor einer lebendigen Person verantwortet, vor ihr und mit ihr leben will, mit dieser Person Gott, wird er auf Gottes Reden im Dekalog hingewiesen und dort zuerst auf den Gesetzgeber, den Geber des Gesetzes. Das alttestamentliche Gebot hat seine Autorität also nicht aus sich selbst heraus, anders als das römische Gesetz. Und wir in Deutschland zum Beispiel, wir orientieren uns alle an den Vorgaben des römischen Rechtslebens. Ja, ich habe da mal zufällig gehört von Otto Bender, dem ehemaligen Vorsitzenden des Bundesgerichtshofs Bender mit A hinten zum 500-jährigen Bestehen, 1000-jährigen Bestehen, 50-jährigen Bestehen des Rechtswesens der Bundesrepublik Deutschland. Und da hat er das in aller Deutlichkeit gesagt, dass unser Rechtsdenken auf das römische Recht zurückgeht und dass wir da ganz deutliche Anleihen gemacht haben. In diesem Recht ist es so, und das muss auch so sein, wie im alten Rom, über dem Gesetz steht keine Autorität mehr. Wäre das der Fall, ja, würde über dem Gesetz eine andere Autorität stehen, dann wären wir alle würden wir in einer gefährlichen Rechtsunsicherheit unterliegen. Denn dieser Mensch, der König, Kaiser oder Führer oder Präsident, der über dem Gesetz steht, der braucht ja das Gesetz nicht zu beachten. Ja, der sich nicht unter das Gesetz stellt, der kann willkürlich handeln. Unser aller Schutz besteht also darin, dass in unserem Land, und das ist ganz wichtig und auch notwendig, das Gesetz die oberste Autorität hat. Und da hier nicht nur Christen leben, sondern mehrheitlich Atheisten und vielleicht mittlerweile auch mehr Muslime als Christen und bekennende Christen in unserem Land, kann man jetzt nicht sagen, naja gut, Gott steht über uns. Nein, wir sind ja auch nicht Gottes Volk als Deutsche. Sondern die höchste Autorität in unserer Gesellschaft ist das Gesetz. Darunter haben wir Deutsche uns zu beugen und darunter haben sich bitteschön auch ausländische Mitbürger zu beugen und haben das zu respektieren, die hier aus anderen Kulturen zu uns kommen. Ja, ich denke dabei an die Rechtsprechung, die in manchen türkischen oder kurdischen Kreisen praktiziert wird, wo dann immer noch das Sippenoberhaupt Streitigkeiten und Verbrechen innerhalb der Familie regelt. Ja? Und dann geht man gar nicht mehr zum Richter. Und hier entwickelt sich parallel zur deutschen Rechtsprechung eine Konkurrenzrechtsprechung, eine Sippen- und Familienrechtsprechung in bestimmten Kreisen. Das darf einfach nicht sein. Das Recht muss in unserem Land die oberste Autorität sein. Und warum? Weil es Recht ist. Mir nicht. So, ich habe ja sehr positiv von diesem Recht gesprochen in unserer Politik. Aber wir dürfen diesen Rechtsbegriff niemals auf die Bibel anwenden. Wenn wir das auf die Bibel übertragen, dann würde dieses Recht ja auch über Gott stehen. Und in dem Augenblick, wo irgendeine Größe über Gott steht, ist er nicht mehr Gott. Dann ist die höchste Größe, die höchste Autorität ist dann Gott. Und deswegen ist ein ganz wichtiger Gedanke, wenn ich sage, im Alten Testament steht Jahwe über dem Gesetz. Er gibt es. Und wenn man dem Gebot begegnet, den 10 Geboten, dann begegnet man erstmal Gott, der das Gesetz gegeben hat, der von sich sagt, ich, der dir das Gesetz gebe, definiere mich jetzt vor dir, Israel, ich bin Jahwe, dein Retter aus Ägypten. Und weil ich das bin, gebe ich dir Anweisungen fürs Leben. Also, das alttestamentliche Gebot hat seine Autorität nicht aus sich selbst, hat nicht schon als Gebot Geltung, wie das römische Recht, wo sich eben aus absoluten Forderungen an den Menschen absoluter Gehorsam, ja, absolute Unterwerfung ergibt. Ja, die 10 Geboten richten sich nicht an die Menschheit, werden wir gleich noch sehen. Aber wir machen das immer. Wir denken immer, die 10 Gebote ist das Grundgesetz der Menschheit. Nein, kann es nicht sein. Jahwes Gebote unterwerfen weder die Israeliten damals noch uns Christen heute einer Normkontrolle. Die Gebote des römischen Gesetzes müssen Normen sein, müssen aus Werten bestehen. Und dann überwacht man die Normen und die Werte. Aber Jahwe überwacht nicht, ob sich der Einzelne im Volk Gottes wertekonform verhält, woraus er dann seinen Wert bezieht. Jahwes Gebote richten die Glieder des Gottesvolkes nicht auf das Gesetz aus, sondern auf den Geber des Gesetzes, auf ihren Gott. Das ist die wichtigste Aufgabe der Gebote, Israel vor Gott zu stellen. Zweitens. Und darum redet Gott, bevor er von Geboten spricht, erst von sich. Zweitens, ich bin dein Gott. Hier erhebt sich ja die entscheidende Frage, an welchen Gott weisen die 10 Gebote Israel? An einen vertrockneten Greis? Einen missgünstigen Spielverderber, der nichts vom Leben versteht und der seinen Menschen das bisschen Leben nicht gönnt, auf das sie Anspruch haben? Richten die Gebote Israel an einen Despoten, der seine Gebote zum Machterhalt einsetzt? Liefert mich das Gebot einem auf Korrektheit pochenden Buchhalter aus, einem autoritär fordernden Gott, der, wenn es ums Gehorchen geht, keinen Spaß versteht? Etwa nach dem Motto, lieber Freund, du hast was mit Gott zu tun. Und er erwartet von dir Gehorsam. Wenn du den nicht leistest, dann bekommst du es mit Gott zu tun. Immer wieder begegnen wir solchen Überzeugungen auch in der christlichen Gemeinde. Nein, Gott stellt sich in den 10 Geboten vor als Jahwe, dein Gott. Das heißt, als Gott für dich. Als Gott, der auf deiner Seite steht. Als Gott, der zu dir steht, der für dich ist und für sich für dich einsetzt. Der sich bereits erfahrbar für dich eingesetzt hat. In der Befreiung aus Ägypten. In der Bewahrung durch die Wüste. Dieser Gott ist so sehr dein Gott, so sehr Gott für dich, dass er dich in deiner Notlage gesehen hat, dass er dein Schreien um Hilfe gehört hat, als alle Menschen wegsahen und weghörten. Ein solcher Gott redet jetzt mit dir über seine Erwartungen an ein sinnvolles und erfülltes Miteinanderleben. Das habe ich ja in den letzten Tagen immer wieder gesagt. Ein erfülltes, sinnvolles Miteinanderleben. Israel mit seinem Gott, der für es ist. Und drittens definiert Gott sich hier als Israels Retter. Ich habe dich aus dem Sklavenhaus Ägypten herausgeholt. Dazu haben wir ja bereits genügend gehört. Das Wichtigste an dieser Rettung war aber nun, dass Gott die geretteten Sklaven in seine Gemeinschaft aufgenommen hatte. Nur das will ich heute thematisieren. Darin hatte Gott für sein erwähltes Volk, das hat mir gesehen, die Trennung des Gottesrebellen Mensch von Gott wirksam aufgehoben. Wieder in der Gemeinschaft mit seinem Gott leben zu dürfen, das ist das Besondere. Mit einem Gott, den man jetzt auch als Retter kennengelernt hatte. Das ist das Besondere, das war das Größte für Israel. Es füllt die Aussage, ich bin dein Gott, mit einem unsagbar tröstlichen Inhalt. Ich darf mit Gott leben, der sich mir zugewandt hat. Dies war die unverzichtbare Mitte des Glaubensbekenntnisses im Volk Israel. Wir denken nur an die Glaubensbekenntnisse. Soweit die Präambel zu den Geboten, die denen als ein alles bestimmendes, positives Vorzeichen vorangestellt werden. Und das möchte ich jetzt mit den Geboten selbst verbinden. Man könnte ja vermuten, der erste Satz wie Zuckerbrot und dann kommt Gott mit der Peitsche. Erst locken, dann vereinnahmen. Doch mit Erstaunen stellt man fest, die Bibel selbst bezeichnet die 10 Gebote nie als 10 Gebote. Das machen nur wir. Komisch. Ja? Selbst wir Bibeltreuen reden von den 10 Geboten. Und deswegen habe ich das mit dem Dekalog bewusst hier genannt. Dekalog ist ja die griechische Übersetzung und heißt wörtlich übersetzt 10 Worte. Ja? So. Und das im Hebräischen genauso. Devarim Esa. 10 Worte, nicht Gebote. Die 10 Gebote heißen gar nicht 10 Gebote, sie heißen die 10 Worte. Und das sollte man wirklich mal ernst nehmen. Wie kommt das? Achso, und dazu passt dann auch, dass tatsächlich das, was Klaus gestern Abend schon angesprochen hat, nicht ein einziges Mal in den 10 Geboten ein Imperativ, ein echter Imperativ, du sollst, formuliert wird. Sondern immer nur du wirst oder du wirst nicht und so weiter. Warum wird da kein Imperativ formuliert? Warum wird immer nur gesagt, du wirst? Jetzt ist der Vorspruch wichtig. Diese Indikative ergeben sich nämlich aus diesem ersten Satz. Ich bin Jahwe dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten herausgeführt habe. So sehr bin ich für dich, dass ich dich aus Ägypten gerettet habe. Und weil das so ist, deshalb bitte keine Götterbilder, nicht stehlen, nicht töten, nicht fremdgehen, deshalb den Ruhetag heiligen, den Vater und die Mutter ehren. Jedes einzelne Gebot ergibt sich aus dem Vorspruch. Und so lesen die alten Israeliten, weil ich Jahwe, dein Gott bin, der ich dich aus dem Land Ägypten, dem Sklavenhaus, herausgeführt habe, deshalb wirst du neben mir keine anderen Götter verehren. Oder, weil ich dich gerettet habe, deshalb wirst du nicht stehlen, brauchst du nicht. Ich habe dich gerettet und ich sorge für alles, was du brauchst als dein Retter. Weil ich dich gerettet habe, wirst du nicht fremd gehen. Weil ich dir nämlich in der Rettung die Treue halte, wirst du auch deinem Ehepartner die Treue halten. Weil ich dich gerettet habe, wirst du dein Problem mit dem Glaubens- und Volksgenossen nicht mit Totschlag lösen. Und dabei ist klar, die Herleitung der einzelnen Weisungen aus der Rettungstat Jahwes, die zu diesen Indikativformen du wirst und du wirst nicht führen, diese Herleitung will die Weisungen der 10 Gebote nicht nur nicht dem Belieben der geretteten Israeliten anheimstellen. Wird immer wieder unterstellt, ja, du wirst nicht, da ja, kein Befehl, dann brauchen wir es auch nicht ernst zu nehmen. Ja? So verliebt sind wir in die Gebote und die Befehle. Da sind sie auch vielleicht Preußen. Haben wir hier lange noch geherrscht im Rheinland. Nein, dieses du wirst stellt nicht nur nicht die Gebote dem Belieben der Israeliten anheim, sondern verleiht ihnen einen ganz besonders, wie soll ich sagen, verbindlichen Charakter. Ein Charakter mit letzter Gültigkeit. Ja, mit einer gewissen Bedingungslosigkeit. Weil du von meiner Rettung und darin von meiner Treue zu dir lebst, deswegen müsste man eigentlich sagen, ist es ein Ding der Unmöglichkeit, dass du mir die Treue brichst. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Es ist schlechterdings unmöglich. Und diese Formulierung habe ich jetzt in der Elberfelder Bibel in die Fußnote gebracht. Das ist mir sehr wichtig. Es ist schlechterdings unmöglich oder es ist undenkbar, dass du mir die Treue brichst, der sie dir gehalten hat. Dass du neben meinem Altar auch noch einen für andere Götter stehen hast und den mit Opfern bedienst. Weil du von meiner Rettung lebst, ist es undenkbar, dass du dem Nächsten die Treue brichst. Durch Bestehlen, durch um die Ecke bringen, sag ich mal. Oder deiner Frau, deinem Mann, mit einem Liebhaber die Treue brichst. So stellen die Indikative der 10 Worte letztlich eine größere Verbindlichkeit her, als es jedes Du sollst tun könnte. Diese absolute Verbindlichkeit aber ergibt sich, wie wir bereits schon gesehen haben, nicht aus der Autorität der Gebote, sondern aus der Autorität Gottes, weil aus Gottes Leben spendender Rettung. Und deswegen ist die Rettung so wichtig, wahrzunehmen, dass die Rettung am Anfang steht, weil von daher die Gebote erst ihre Verbindlichkeit erhalten. Sie ergeben sich aus Gottes liebevoller Bewahrung in der Wüste, aus Gottes geduldiger Treue, in der er seine Verheißungen im Leben derer wahrgemacht hat, denen die Gebote gelten. Und darum muss man auch hier wieder sehen, und hervorheben, dass Jahwe sich mit seinem Dekalog, mit seinen 10 Worten, nicht etwa an die Menschen wendet, sondern dass die 10 Gebote, also dass die 10 Gebote nicht die Ethik der Menschheit begründen, sondern die Ethik des Gottesvolkes Israel, konkret die Gemeinschaft der geretteten Sklaven mit ihrem Retter. Diese Gemeinschaft will Jahwe in gute Bahnen lenken. Nur weil dieses Volk durch Jahwes Eingreifen in die Geschichte des alten Orients zum Volk Gottes geworden ist, von Gott geheiligt wurde, nur deshalb erwartet Gott von ihm die Befolgung seines Willens. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich habe das hier mal betont und in meinem Manuskript mit einer Fußnote unterstrichen. Warum habe ich gesagt, Israel wird von Gott geheiligt? Weil das im dritten Buch Mose Kapitel 22 steht, Vers 32b und 33. Da sagt Gott, ich bin Jahwe, zu Israel sagt er das, ich bin Jahwe, der euch heiligt, indem er euch aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Ist das ein toller Satz, Leute? Wir befinden uns nicht im Neuen Testament, sondern im Alten. Gott heiligt sein Volk, indem er es aus dem aus Ägypten, der Sklaverei in Ägypten ausgeführt hat, und in seine Gemeinschaft nimmt. Und das heißt Heiligen. Ich darf in Gottes Gemeinschaft leben. Gott hat, und das ist auch im Neuen Testament so. Deswegen schreibt Paulus ganz selbstverständlich, bezeichnet er die Christen, an die er da die Briefe schreibt, ja, als Heilige. Das, ohne dass die irgendwie vom Papst heilig gesprochen worden sind. Nein, da, wir brauchen keinen Papst. Gott hat uns heilig gesprochen. Und einfach nur dadurch, dass er uns durch uns in seinem Sohn, durch dessen Sterben und Leiden, indem Jesus unser Gottesgericht über uns auf sich lenkte, neues Leben geschenkt hat, in seine Gemeinschaft hineingenommen hat. Das ist unsere Heiligung. Das ist die Heiligung schon des alttestamentlichen Gottesvolkes. Gott hat sein Volk geheiligt. Und weil er es geheiligt hat, darum erwartet Gott von ihm die Befolgung seines Willens. Nichts anderes sagt er das Sabbatgebot im 5. Buch Mose Kapitel 5, Vers 15. Da haben wir nochmal sozusagen eine Wiederholung der 10 Gebote. Wir kennen meistens ja die 10 Gebote aus dem 2. Buch Mose. Die kommen nochmal fast wortwörtlich im 5. Buch Mose wieder, im Kapitel 5. Nur beim Sabbatgebot unterscheiden sich die beiden Gebote, Gebotsreihen gravierend. Im 2. Buch Mose wird das Sabbatgebot mit Gottes Ruhen in der Schöpfung begründet. Im 5. Buch Mose folgende Begründung. Denke daran, dass du im Land Ägypten Sklave warst und dass Jahwe dich mit starker Hand und ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Darum hat Jahwe, dein Gott, dir geboten, den Sabbat zu feiern. Weil Gott Israel aus Ägypten gerettet hat, deswegen darf Israel einen Tag in der Woche freimachen, ruhen. Schabbat heißt ja nur nichts anderes als ruhen. Und ähnlich vielleicht noch klarer im 2. Mose 31, Vers 13, haltet nur ja meine Sabbate, denn sie sind ein Zeichen zwischen mir und euch, damit man erkennt, dass ich Jahwe bin, der euch heiligt. Weil ich euch geheiligt habe, bringt diesen Zustand des Heiligseins zum Ausdruck, indem ihr den Schabbat heiligt, also an mich abgebt, mein Besitz sein lasst und ihn nicht in eure Verfügungsgewalt nehmt. Dass Israel diesen Schabbat heiligt, an Gott abtritt und da nicht arbeitet, daran kann man erkennen, dass Jahwe dieses Volk geheiligt hat, also auch in seine Verfügungsgewalt genommen hat. Israel ist eben tatsächlich unter Gottes Verfügungsgewalt und nicht mehr unter seiner eigenen Verfügungsgewalt. Ja, und da könnte man natürlich auch sagen, das ist auch ein Argument, dass Christen die Gebote halten, weil wir uns sagen können, ich bin nicht mehr unter meiner eigenen Verfügungsgewalt, sondern unter der Verfügungsgewalt meines Retters. Zunächst sagt der Satz ja dasselbe wie 2. Mose 19, den ich zitiert habe. Jahwes Gebote sind Zeichen seiner Bundesgemeinschaft mit Israel. Lebt Israel diese Gebote, wird daran erkennbar, dass es zu Jahwe gehört. Ja, dass es seinem Gott Jahwe gehört. Damit macht Israel nun aber auch für alle deutlich, dass seine Heiligkeit nicht das Ergebnis seiner Torahfrömmigkeit ist. Ja? Jetzt haben wir in diesem Monat ja, ist noch November, St. Martin gefeiert. Der St. Martin, der reitet da durch Eis und Schnee und Wind, singen unsere Kinder mit der Laterne in der Hand. Und dann trifft er da einen Bettler und der friert und dabei zu erfrieren. Und was macht der St. Martin? Ja, er liebt seine Nächsten wie sich selbst. Er gibt ihm nicht den Mantel und sagt, ich friere oder erfriere ich, sondern er schneidet den Mantel in der Mitte durch. Obwohl es, er ist ja auch römischer Offizier und darf das eigentlich gar nicht, denn der Mantel ist Staatseigentum. Trotzdem macht der Martin das. Der Offizier, der römische Offizier, schneidet ihn in der Mitte durch, nimmt die eine Hälfte für sich und gibt die andere Hälfte dem Bettler. Dafür ist er heilig gesprochen worden, für diese gute Tat. Das ist so unser von der katholischen Kirche übernommenes Verständnis von Heiligsein. Ich muss was besonders Gutes tun. Und ich komme aus so einer Heiligungsbewegung. Die Brüderbewegung ist das ja, ja. Also sich heiligen heißt immer besser werden, sich immer mehr vervollkommnen ethisch, immer mehr Sünde hinter sich lassen und was weiß ich nicht, der Welt abgestorben sein, pipapo. Das heißt sich heiligen. Ist aber urkatholisch. Es ist nicht biblisch. Gott hat uns geheiligt, jeden einzelnen von uns, der sein Leben an diesen Herrn verloren hat, ihm übergeben hat und sein Leben ihm anvertraut hat, ist von Gott heilig gesprochen worden. Das sage ich nochmal, der Satz, weshalb ich jetzt diesen kleinen Rattenschwanz gemacht habe. Israel macht für alle deutlich, dass seine Heiligkeit nicht ein Ergebnis seiner Torahfrömmigkeit ist. In der Heiligkeit wachsen geht eigentlich nur so, dass man mehr aus der Gnade herauslebt. Das bedeutet für mich in der Heiligkeit wachsen oder für die Bibel. Modern gesagt, Israel lebt, was es ist. Israels Umwelt soll am Leben dieses Volkes erkennen, an seiner ethischen, moralischen Qualität erkennen, dass Jahwe es ist, der sein Volk geheiligt hat, zu Heiligen gemacht hat und dass jetzt die Israeliten das nur mit Leben füllen. Sie sind Heilige und das sollen sie leben. Sie sollen aber nicht heilig so bestimmten Lebensformen haben, um heilig zu werden, sondern weil sie heilig sind, sollen sie ein entsprechendes Leben führen. Und so redet selbst der ethische Standard der Israeliten nicht von der moralischen Leistung dieser Menschen. Er ist vielmehr ein lebendiges Zeugnis von Gottes Handeln im Leben der Geretteten. Ein lebendiges Zeugnis dessen, was Jahwe aus ihnen gemacht hat. Eben deshalb, weil sie leben, was sie sind. Menschen, die ihren Adel dadurch erhalten, dass der große Gott sie liebt und sie in dieser Liebe in seine Gemeinschaft hineingerettet hat, geheiligt hat. Für uns Christen bedeutet das, und ich nehme nochmal diesen Satz so, obwohl er ein bisschen schlagwortartig klingt, für uns heißt das, lebe, was du bist. Lebe aus dem, was Gott aus dir bereits gemacht hat. Nicht aber, ja komm zu Jesus, er gibt dir alles umsonst. Und wenn du dann in die Falle getappt bist, dann heißt es, wehe du sündigst, dann war alles umsonst. So ein Gespräch habe ich vorgestern geführt. Wehe du sündigst, dann war alles umsonst. Nein, lebe, was Gott aus dir gemacht hat, dass er dich geheiligt hat. Nicht, wenn du dich engagierst, bist du wichtig und wertvoll für deine Familie, für die Gesellschaft, für die Gemeinde. Ich habe mal einen Vollzeitlichen gehört aus einer Gemeinde, war zufällig nur ein Südinist, also Ältester war, da sagt der, also wer in unserer Gemeinde nicht mitarbeitet, der ist eigentlich gar kein richtiges Gemeindeglied. Entschuldigung, ich will dir nicht in den Rücken fallen. Aber ich muss das sagen. Seit dieser Gesatz, wer in unserer Gemeinde nicht mitarbeitet, der ist eigentlich kein richtiges Gemeindeglied, der macht ja doch das Heil davon ab, was ich tue, wie ich mich bewähre, wie ich mich vor Gott verdient mache. Und das Gegenteil von dem ist nicht Beliebigkeit des Glaubens, sondern weil du wichtig und wertvoll bist, weil du heilig bist, weil du zur Gemeinde Gottes, zur Familie Gottes hinzugehörst, arbeitest du mit. Nicht du arbeitest mit, damit du dazugehörst, sondern weil du dazugehörst, arbeitest du mit. Lebe, was du bist. Lebe, dass du ein Kind Gottes bist, das sich in der Familie Gottes einsetzt für die Belange und die Interessen und das Wachstum der Familie. Aber nicht, und das ist ja das, wie wir unsere Kinder manchmal erziehen und deren Seele und Persönlichkeit zerstören, wenn wir der Zugehörigkeit zur Familie immer ihr Wohlverhalten vorschalten. Ja, also Mama, kann ich rausgehen spielen? Hast du Klavier geübt? Nee, noch nicht. Also erstmal Klavier spielen. Okay. Tochter übt Klavier. Kann ich jetzt zu meiner Freundin gehen? Hast du Schularbeit gemacht? Noch nicht ganz fertig. Mach erstmal fertig. Dann bist du mal unser liebes Kind. Dann kannst du zu deiner Freundin gehen. Mama, ich bin jetzt mit meinen Schularbeiten fertig. Darf ich? Erst wenn du. Das Kind spürt, es muss immer etwas leisten, immer eine Bedingung erfüllen, um geliebt zu werden, um anerkannt zu werden, um dazugehören zu dürfen zur Familie, ein anerkanntes Glied der Familie zu sein. Und ein Kind will nichts lieber als dies, als dazuzugehören. Jetzt mal Positives über einen katholischen Philosophen. Der lebt hier in Köln, eine große Familie von 7 oder 8 Kindern. Und er hat mal gesagt, alles muss der Mensch sich verdienen. Das fängt an mit dem Saugen an Mutters Brust. Da muss das Kind erstmal nuckeln, bevor Milch kommt. Ja? Und das geht bis zur Todesstunde. Da muss er die Zähne zusammenbeißen und sich bewähren oder was auch immer. Alles verdient sich der Mensch, nur eins nicht, dass er in eine Familie hineingeboren wird. Wie auch immer diese Familie aussieht. Aber dass er in eine Familie hineingeboren wird, das ist nicht sein Verdienst, das ist das Geschenk seiner Mutter. Ja, Geschenk der Presswehen oder was auch immer. Das wird ihm gegeben. Und das weiß jedes Kind, ich gehöre zur Familie hinzu. Und wenn man jetzt kommt und sagt, du gehörst eher zur Familie dazu, wenn du dich unseren Anforderungen beugst, wenn du ein liebes Kind bist und das, was wir von dir erwarten, immer wieder tust. Und damit kann man eben Kinder total gut disziplinieren. Dann macht man die Seele eines solchen Kindes kaputt. Und ich bin mit Christen im Gespräch, die erleben das in ihrer Gemeinde. Ja, du bist erlöst. Ja, aber wehe, wenn du dann noch etwas tust, was wir dir als geistliche oder ethische Vorgabe hier nennen. Wenn du etwas anderes tust, dann musst du mit Gottes Strafe rechnen. Dann gehörst du nicht mehr dazu. Einer von denen, der zerbricht daran schier. Das ist eine ganz gefährliche Angelegenheit. Wenn wir das Heil, das Gott uns gegeben hat, die Gabe zur Aufgabe machen, das Geschenk zur Bedingung für das Geschenk machen, das darf nie passieren. Dann können wir nur Glauben und Menschen zerstören. Also nochmal, nicht wenn du dich engagierst, bist du wichtig, sondern weil du wichtig bist, gehörst du dazu, weil du zur Familie gehörst. Deswegen machst du mit. Weil du ein von Gott geliebter und darum wertvoller Mensch bist, darum gibst du das weiter an deine Mitmenschen. Unsere Kinder haben sich ziemlich früh für Jesus entschieden und sind ihm auch ganz ehrlich und auch richtig mit ein Stückchen Begeisterung gefolgt. Und eines Tages fragt mein Jüngster, so beim Abendgebet, wo dann die Kinder immer noch ein bisschen ins Erzählen kommen, und dann habe ich mal gerne zugehört, sagt der Papa, bin ich Christ? Er sagt, Papa, gerade weißt du doch. Ja, ich weiß es nicht. Wieso, sag ich, warum weißt du das nicht? Ja, unser Jungscha-Leiter hat gesagt, wir machen jetzt eine Jungscha-Woche und jeder von euch bringt mal einen Freund mit oder zwei. Wisst ihr was? Wer noch nie einen Freund in die Jungscha mitgebracht hat, der ist eigentlich gar kein richtiger Christ. Bums. Da war's. Da wurde die Gabe zur Aufgabe. Da wurde, bevor der Mensch die Gabe Gottes oder nachdem er sie angenommen hatte, wurde die Gabe ihm wieder weggenommen und zur Aufgabe gemacht. Und genau das hat mir jemand erzählt, dass er gefragt wird, ja, wenn du noch niemanden in unsere Gemeinde mitgebracht hast, dann bist du eigentlich gar kein richtiger Christ. Da wird das Christsein wieder von meiner Leistung abhängig gemacht. Ich konnte zum Glück meinen Sohn davon überzeugen, dass das einfach eine ganz große Unverantwortlichkeit und Dummheit war, was der Jungscha-Leiter da zu ihm gesagt hat. Und er lebt zum Glück heute, bis heute, aus der Gewissheit, dass der Glaube eine Gabe ist. Das unverzichtbar Zentrale in unserem Leben ist dies. Jesus hat uns geadelt. Ihr könnt durch Rheinbach mit hoch erhobenem Kopf gehen. Wir dürfen Kinder Gottes sein. Du darfst Kind Gottes sein. Gott hat dich geheiligt. Du bist ein Heiliger, eine Heilige. Mehr brauchst du nicht. Und darum heute noch zum Abschluss ein kleiner Tipp. Stell dich vorm Schlafengehen vor den Spiegel, guck dir ins Gesicht und sag, ach, ich bin ein Heiliger. Da guckt mich ein Heiliger an, eine Heilige. ich bin heilig. Da guckt mich jemand an, der von Gott geliebt ist. So liebenswert bin ich. Ich kann mich auch lieben. Da guckt mich einer an, der von Gott angenommen ist. Mit allen Fehlern und Macken. Ich kann mich auch annehmen mit allen Fehlern und Macken. Gott hat mich geheiligt. Er liebt mich. Ich darf mich auch lieben. Ich bin Heiliger. Wir brauchen das, was wir sind, nämlich Königskinder, Kinder des Königs der Welt, nur einfach zu leben. Wir brauchen nicht mehr, denn als Adlige zu leben, als Heilige, mehr brauchen wir nicht. Wir brauchen nur so zu leben, dass wir, wie die Menschen im Alten Testament, an unserem normalen Alltagsverhalten erkennbar wird: Ich bin Yahweh, der dich geheiligt hat. Wir müssen also nicht gut handeln, um heilig gesprochen zu werden, sondern wir handeln als Menschen, die nicht etwa der Papst, sondern kein geringerer als Gott selbst heilig gesprochen hat. Und ich weiß, das ist leicht gesagt und muss immer wieder gewagt und gelebt werden. Gott schenke es mir und euch. Amen.